Wir haben in den vergangenen Sonntagen in fortlaufender Folge, das heißt bei uns wurde das in der Praxis immer wieder etwas unterbrochen, aber einen fortlaufenden Text aus dem ersten Timotheusbrief gelesen und da werden wir heute weitermachen. Vielleicht habt ihr das so in Erinnerung, das ist nicht immer ganz einfach, der Paulus hat dem Timotheus geschrieben in einer Zeit, die ist schon ein paar Tage her. Das fällt uns nicht immer so leicht, das richtig einzuordnen. Und bei manchem, was wir dort lesen, denken wir, naja, ob das heute für uns noch so gilt, ob wir das nicht alles ganz anders sehen müssen. Und es ist in der Tat nicht alles ganz leicht zu verstehen. Und trotzdem gilt es auch, die Herausforderung anzunehmen, nicht einfach nur Gemeinde nach den eigenen Maßstäben zu machen. Gemeinde ist Gemeinde Gottes. Und die hat er damals eingesetzt. Und wir tun gut daran, uns immer wieder auch daran abzuarbeiten, was hat Gott sich dabei gedacht, als er Gemeinde so anfangen hat lassen. Und was könnte, was müsste das für uns heute bedeuten? Das ist Arbeit, das ist mühsam. Und wir wollen uns heute das 5. Kapitel des Timotheusbriefs vornehmen. Also den zweitletzten Abschnitt dieses Briefes, den Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt, indem er ihm Anleitung gibt, wie er denn der Gemeinde vorzustehen hat. Und ich habe diesen Textabschnitt, dieses 5. Kapitel einmal überschrieben, wie gehen wir miteinander um? Fragezeichen. Wie gehen wir miteinander um? Das ist etwas, was Paulus wichtig ist. Wie gehen wir miteinander um? Und ich meine da nicht, dass wir uns dem anderen gegenüber, solange es geht und wenn die Nerven das zulassen, einigermaßen ordentlich verhalten und uns bemühen, freundlich zu sein. Nein, es geht darum, wie gehen wir, die wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, dort miteinander um, wo wir als Christen in der Gemeinde zusammen sind. Denn, und das ist vielleicht schon so ein erster Punkt, den wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen. Gemeinde in dieser Anfangszeit war ja nicht so Privatvergnügen, wo man gesagt hat, na ja, jeder halt so, wie es ihm gerade passt. Der eine kann in die Gemeinde gehen, der andere in jene und es geht eigentlich niemand was an. Nein, Gemeinde ist Öffentlichkeit. Und das wurde damals sehr genau beobachtet, wer geht denn zu denen. Und wie man sich dort verhalten hat, das hat das Meinungsbild der Öffentlichkeit, übrigens dann auch der Regierung und des Kaisers in Rom beeinflusst. Da denke ich manchmal, da gehen wir heute schon sehr naiv in die Gemeinde. Naja, wen juckt das schon? Der Nachbar, der pennt noch, der weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Nein, Gemeinde ist Öffentlichkeit. Und in Jerusalem wurde das wahrgenommen. Seht, wie haben sie einander so lieb. Das haben die Leute wahrgenommen in Jerusalem. Das war auffällig dort in der Gemeinde. Wie gehen wir miteinander um? Wir sind heute so schnell geneigt zu sagen, das ist meine Sache, geht niemand was an, da lasse ich mir nicht reinreden. Die erste Herausforderung, die uns in diesem Text begegnet ist, Paulus sieht das anders. Wenn du als Christ in die Gemeinde gehst, dann ist es nicht beliebig, wie ihr miteinander umgeht. Ich habe in diesem Textabschnitt im 5. Kapitel 4 Punkte für mich gefunden und die würde ich euch einfach mal so gerne weitergeben, einfach zum Mitnachdenken und auch Weiterdenken. Zunächst einmal geht es um Grundsätzliches und dann geht es, das ist eine Spezialeinheit, ein Spezialthema hier, um Witwen. Und ich habe das etwas erweitert und habe für mich dazu genommen, Witwen, Menschen in Not. Und dann geht es um Älteste, um Menschen in unserer Gemeinde, die Leitungsverantwortung übernommen haben. Und ganz am Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Diese vier Punkte. Grundsätzliches. Ich lese aus 1. Timotheus 5 die ersten beiden Verse. Da schreibt Paulus dem Timotheus, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter und Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Grundsätzliches. Wenn Paulus dem Timotheus schreibt, wie der Umgang in der Gemeinde sein soll, dann sagt er ihm, du als Verantwortlicher. Das kann schon sein, dass einem da einmal der Kragen platzt. Das kann schon sein, dass man mal denkt, es müsste jetzt aber auch irgendwann mal klar und deutlich gesagt werden. Aber Paulus sagt dem Timotheus, Timotheus, wenn du mit einem älteren Mann redest, dann rede mit ihm, so wie du mit deinem Vater reden würdest. Und biblisch gesehen ist das völlig klar, den Eltern ist zuallererst in Ehrfurcht zu begegnen, also ihnen Ehre zu geben. Nicht zuletzt deshalb, weil die Eltern viel, egal wie ich momentan über meinen Vater, über meine Mutter denke, weil da vorher was passiert ist und ich ungerecht behandelt worden bin. Nein, zunächst einmal geht es darum, anzuerkennen, dass meine Eltern unglaublich viel in mich investiert haben. Unglaublich viel, worauf sie verzichtet haben, weil ich da war. Und die Bibel sagt sehr klar, das hat ganz normal zur Folge, dass man das in der Begegnung, im Umgang mit den Eltern zunächst einmal anerkennt, ihnen in Ehre begegnet. Und jüngeren Männern, Timotheus, denen begegne, wie du deinem Bruder begegnen würdest. Nicht einfach die Sau rauslassen. Und so benutzt Paulus hier Bilder, Beziehungen aus der Familie. Und deutet damit auch an, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, aber in der Familie, aus der ich komme, da war beileibe nicht alles in Ordnung und immer so vorbildlich. Ich erinnere mich gut daran, dass meine Mutter einmal etwas in einem Anflug von Verzweiflung zu ihren vier Jungs gesagt hat, könnt ihr denn nur streiten? Da ging es manchmal richtig heiß zu bei uns. Aber Gott macht deutlich, dass er die Familie erfunden hat. Er hat sie geschenkt. Und das heißt, er hat auch das Beziehungsgefüge sich ausgedacht. Es ist nicht einfach so, dass nur ich einfach eine blöde Mama habe. Oder ein Vater, der es manchmal nicht blickt. Nein, dieses Beziehungsgefüge hat sich Gott ausgedacht. Und das nimmt Paulus jetzt, wenn er dem Timotheus zeigen will, im Grundsätzlichen, wie sollt ihr miteinander umgehen? Nicht so, wie das Schiller geschrieben hat, alle Menschen werden Brüder in seiner Freude an die Ode. Was er dann am Ende seines Lebens auch eingesetzt, das hat er durchaus auch kritisch gesehen, als diese Euphorie der revolutionären Gedanken sich etwas abgesetzt haben. Nein, so einfach ist das nicht. Und wir überfordern uns, wenn wir sagen, mit allen sollen wir so umgehen. Aber Paulus sagt, achtet darauf, dass in eurem Umgang, wo ihr gemeinsam dem Gott nachfolgt, der Familie erfunden hat, der sich das ausgedacht hat, sorgt dafür, dass euer Miteinander etwas davon widerspiegelt, weil es Menschen gibt, die das wahrnehmen, die das beobachten. Wenn es in unserer Gemeinde genauso aussieht, wie es in jedem anderen Verein auch aussieht, dann braucht es Gemeinde nicht. Nachfolger Jesu sind deshalb etwas Besonderes in der Gemeinde, weil sie die Voraussetzung haben, weil sie neue Beziehungen leben können, weil jeder Einzelne eine Beziehung zum Schöpfer, zu Gott hat. Timotheus, einen älteren Mann, fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter und Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Das Wort, das hier im Griechischen steht, heißt im Grunde genommen einfach in aller Reinheit. So dass du, geh mit denen um und da merkt man etwas von der Lebenserfahrung des Paulus, dass er sagt, Timotheus, als junger Mann, wenn du mit jungen Frauen in der Gemeinde umgehst, sei einfach nicht blind. Da passiert mehr mit dir in deinen Gefühlen, in deinen Empfindungen. Pass da auf deinen Umgang mit den jungen Frauen. Achte darauf, dass du ein reines Gewissen hast und behältst, so wie du mit ihnen umgehst. Grundsätzliches. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, schon das würde eigentlich reichen als Trainingslager für die nächsten Tage. Einfach für mich einmal zu schauen, wo müsste ich da nachjustieren, wo müsste ich aufmerksamer sein. Wo müsste ich mir wieder klar machen, wie ich mich verhalte in der Gemeinde, ist nicht meine Privatsache. Und jetzt kommt ein langer Abschnitt und das hat mir Mühe gemacht in der Vorbereitung. Das ist der längste Abschnitt in unserer Bibel über Witwen. Und ich habe mich gefragt, was soll ich dazu bitteschön sagen? Ich bin kein Witwer, habe keine Erfahrung dazu und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das unser vordringlichstes Problem ist in der Gemeinde. Trotzdem ist das ein Bibeltext und ich mute ihn euch zu. Und wenn ihr euch darüber ärgert, dann vielleicht ist es euch tröstlich. Ich habe mich jetzt eine Woche lang daran bemüht und abgearbeitet. Paulus schreibt dem Timotheus, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Hause gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebet Tag und Nacht. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand für seine, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch, müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zu Schmähung geben. Denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Wie gesagt, das ist ein Text, da nützt es auch gar nichts, wenn man nach Parallelstellen guckt, das ist der ausführlichste Text über Witwen. Nun, wenn sich dann die erste Aufregung ein bisschen gelegt hat, dann merkt man, Witwen sind etwas, die kommen in der Bibel durchaus immer wieder vor, so wie sie im Leben auch vorkommen. Da war die Naomi im Alten Testament und die Ruth. Die Ruth, die sehr früh Witwe geworden ist, als junge Frau. Und die dann im Laufe ihres Lebens noch einmal den Boas heiratet und so zur Urgroßmutter Jesu wird. Oder erinnern wir uns an den Elia, als es nicht geregnet hat und das Wasser im Bach Krit vertrocknet ist. Und Gott ihnen sagt, geh da nach Zarpat. Da habe ich einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Oder Jesus sitzt im Tempel und hat sich am Ausgang platziert und sieht, wo die Leute ihr Geld reinwerfen. Und dann sieht er da diese alte Frau, diese Witwe, die eine Kupfermünze, würden wir sagen, die einen Pfennig, einen Cent reinwirft. Und Jesus seine Jünger holt und sagt, habt ihr das gesehen? Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn die anderen, die haben was gegeben von dem vielen, was sie haben. Einfach den Geldbeutel aufgemacht und geguckt, was für einen geschickten Schein hat es und den reingeworfen. Aber die hat alles gegeben, was sie hat. Oder ganz am Anfang, und vielleicht steht das Paulus vor Augen in Lukas 2, als Jesus in den Tempel gebracht wird, als ganz kleines Kind. Da ist die Hanna, die Prophetin im Tempel. Und von der steht, die ist nicht gewichen dort und hat Tag und Nacht dort gebetet. Die war 7 Jahre lang verheiratet. Und jetzt war sie 84 Jahre alt. Witwen gibt es. Und Witwen sind Menschen, die von menschlich unsäglicher Not betroffen worden sind. Da ist in ihrem Leben etwas kaputt gegangen, etwas zerbrochen. Not, die man gar nicht so ohne weiteres nachvollziehen kann. Menschen, die große Not erlebt haben. Und es war ein Kennzeichen der Gemeinde von Anfang an, dass sie sich um solche Menschen, gerade um solche Menschen, gekümmert hat. Es gab keine Witwenrente, Es gab kein Sozialamt, wo man hingehen konnte und sagen konnte, ich brauche auch was zum Leben. Und auch rechtsmäßig, die waren ohne Fürsprecher, konnten dort, wo ihnen Unrecht zugefügt worden ist, hatten keine Möglichkeit, ihr Recht einzufordern. Die Gemeinde hat sich sehr früh darum bemüht, diese Frauen zu unterstützen. Und ich halte es für bemerkenswert, dass Paulus sagt, Timotheus, da müssen wir drüber reden. Und ich war sehr erstaunt darüber, dass Paulus dem Timotheus nicht einfach sagt, also das sind arme Menschen, arme Frauen, die müssen unterstützt werden. Sondern, habt ihr das gehört? Paulus ermutigt den Timotheus hier zu differenzieren. Das fängt schon damit an, dass er sagt, ehre Witwen, die wirklich Witwen sind. Und dann macht er deutlich, nicht jede Frau, die ihren Mann verloren hat, ist automatisch ein Fall für die Gemeinde. Dass die Gemeinde sagt, kein Problem, wir tragen dich in unsere Liste ein, du wirst versorgt, dass du genügend zu essen hast und wenn man irgendwas reparieren muss oder so, einfach melden, wir erledigen das. Nein, Paulus sagt dem Timotheus, mach du einfach auch in dem, wie du mit ihnen redest, deutlich, dass es zunächst einmal in der Regel bei diesen Frauen eine Familie, eine engere Verwandtschaft gibt. Und zuallererst gibt es die Verpflichtung, dass in der Familie füreinander gesorgt wird. Nicht die Gemeinde ist automatisch und zuerst das Sozialamt, sondern zuerst, und Paulus ermutigt den Timotheus, sag das und ordnet das so. Not ist nicht unmittelbar, nicht automatisch das Signal, hier muss geholfen werden. Paulus ermutigt den Timotheus, mach die Augen auf, guck dir das genau an. Geht auch als Gemeinde mit euren Ressourcen, mit euren finanziellen, mit euren materiellen, mit euren körperlichen, kräftemäßigen Ressourcen verantwortlich um. Ob das für Timotheus in seinen Tagen ein spezielles Thema war, ich weiß es nicht, wir erfahren nichts darüber. Aber am Beispiel dieser Witwen macht Paulus dem Timotheus deutlich, auch dort, wo ihr euch als Gemeinde engagiert, macht das nicht gedankenlos. Macht das nicht einfach mit dem Füllhorn und kippt das aus. Auch da gibt es Regeln. Und Paulus hat auch hier im Blick, wie ihr damit umgeht und wie die Witwen in euren Gemeinden, welchen Raum sie dort haben. Auch das wirkt nach außen. Und deshalb sagt er, ich bin mir nicht sicher, ob wir das so genau so eins zu eins rübernehmen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn er sagt, wirklich versorgt von der Gemeinde sollen nur Witwen werden, über 60. Und für die Jüngeren, da hat er ja eine ganz praktische Anleitung, die sollen heiraten, Kinder kriegen und ihren Haushalt versorgen, dann sind die wieder beschäftigt. Also nein, aber Paulus sagt da ja auch einen Hintergedanke, ja, und vermutlich haben sie das erlebt, ist das Erfahrung. Jüngere Frauen, wenn sie diese notvolle Erfahrung machen mussten, nach kurzer Zeit der Ehe, und die haben da ja typischerweise eher so schon im Teenageralter geheiratet, Ja? Und wenn jetzt diese jungen Frauen nichts zu tun haben, und Paulus schreibt das ja sehr anschaulich, und dann durch die Häuser rumscharwenzeln und reden und sozusagen die Geschwätzigkeit da ein bisschen anfeuern, das ist nicht gut. Ob das dann die einzige Lösung und die Pauschallösung ist, die sollen heiraten. Gut, Paulus hat es dem Timotheus so gesagt. Guck danach, dass die jungen Frauen, die jungen Witwen heiraten und wieder ihren Platz im Leben finden und ja dadurch auch wieder versorgt wären, wenn das so wäre. Ja? Und so ist es Paulus ein Anliegen, dass er sagt, auch am Ende dieses Abschnitts sagt er das noch einmal deutlich, wenn jemand in seiner Familie Witwen hat, er spricht hier konkret von einer Gläubigen, wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haushalt hat, und das hat damals durchaus mehrere Generationen beinhaltet, dann soll sie für diese Witwen sorgen, dass die Gemeinde damit nicht belastet ist und dass die Gemeinde sich dort engagieren kann, wo wirklich, also wo keine andere Lösungen und Hilfen da sind. So ist dieses Beispiel von den Witwen eines, das vielleicht für uns so konkret gar nicht unser spezielles Thema ist. Aber das, was wir immer wieder überlegen, auch wo könnte die diakonische Herausforderung für uns sein? Wo könnte die Frage sein, dass wir uns als Gemeinde engagieren? Da glaube ich, dass es durchaus hilfreich und lehrreich ist, diesen Text einmal in dieser allgemeineren Form noch einmal sehr gründlich zu lesen. Dass Not an sich noch nicht automatisch und zwingend das Signal ist, hier zu helfen als Gemeinde. Sondern dass man hier durchaus differenziert prüfen muss und gucken muss, ist das nicht im Verantwortungsbereich Einzelner von uns? Und merkt ihr, mir ist es diese Woche in der Vorbereitung so gegangen, unsere Mentalität ist eher andersrum. Wir denken, naja, die Versicherung kann das schon machen. Die Gemeinde soll das schon machen. Da gibt es ja auch ein paar, die Geld haben. Und Paulus sagt, nein, bevor du diesen Gedanken denkst, prüfe dich selber, wo sind deine persönlichen Verantwortungsbereiche, damit die Gemeinde nicht belastet wird, sondern sich in ihrer Verantwortung den Nöten zuwenden kann, die Gott ihnen aufs Herz legt. Und dann merke ich, ich muss auch in meinem grundsätzlichen Denken aufpassen, dass nicht ich die Maßstäbe setze, weil das heute so üblich ist. Weil das jeder so macht. Wenn wir als Christen darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen, dann ist der Maßstab uns in der Schrift gegeben. Und da müssen wir immer wieder aufs Neue hinhören und überlegen, was heißt das? Was kann das heißen für mich, für uns? Und es gibt einen dritten Aspekt, den Paulus dem Timotheus schreibt. Er schreibt den Ältesten. Und das sind zunächst einmal, hier steht wirklich, das Wort, das hier steht, heißt einfach die, die älter sind, die älter an Jahren sind. Die Ältesten, die gut vorstehen, also die Leitungsverantwortung übernommen haben, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgst und nichts nach Gunst tun sollst. Ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt, wo ich gemerkt habe, da muss ich wieder eigentlich bei mir selber anfangen. Ich weiß nicht, wisst ihr auch, über wen man sich in der Gemeinde am schnellsten aufregt? Über den, der da vorne steht und immer das Maul aufreißt. Und da weiß sofort jeder, was da nicht in Ordnung war. Was er heute wieder nicht gut gemacht hat. Und darüber reden wir. Und damit generieren wir Stimmung. Und Paulus sagt zuerst einmal, die, die in eurer Gemeinde Leitungsverantwortung übernommen haben, das Erste, bevor irgendetwas anderes kommt, die haben die doppelte Ehre verdient. Ich will das lernen, bevor mir irgendwas über die Lippen kommt an Kritik, zumindest mal den Gedanken zu denken. Wie könnte ich den, bevor ich jetzt diesen kritischen Gedanken, der ja immer berechtigt ist und seinen Grund hat, aber wie könnte ich den ehren? Denn das ist mir aufgetragen. Und Paulus begründet das. Das sagt, das steht schon in der Tora, das hat schon Mose aufgeschrieben. Wenn ihr eure Ochsen über das geerntete Getreide führt, um zu dreschen, um die Spelzen vom Korn zu trennen, dann sollt ihr dem Ochsen keinen Sack vor den Mund binden, damit er nicht sich bedient. Sondern wenn der arbeitet, dann soll der auch die Freiheit haben, da ab und zu mal ein Maul voll zu nehmen. Und Jesus, das ist das andere Zitat, als Jesus seine Jünger ins Praktikum wegschickt und sagt, geht und verkündigt das Reich Gottes. Dann sagt er, braucht gar keinen Koffer mitnehmen, keinen Rucksack, eure Sandalen und euren Stab, denn der Arbeiter. Und Jesus bezeichnet das offensichtlich als Arbeit, wenn ein Prediger eine Predigt oder eine Bibelstunde vorbereitet. Jesus sieht das als Arbeit. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Nun, da können wir es uns heute bequem machen und können sagen, naja, der kriegt ja sein Geld. Kommt jeden Monat aus Gießen. Wo ist das Problem? Das hat auch etwas damit zu tun, wie achten wir darauf, auf den, dass er versorgt ist. Und Versorgung hat ja nicht nur einen monetären Aspekt. Jesus sagt, wer arbeitet im Reich Gottes, der hat Lohn verdient. Achtet auf die, dass sie nicht hinten runterfallen. Gott wird den schon versorgen. Ich weiß das noch, wie man über die Missionare geredet hat. Wie ist das mit dessen Altersversorgung? Oh, den wird Gott schon versorgen. Und hat Gott ja auch gemacht. Aber haben wir auch dort die Augen aufgemacht, wo das schwierig war? Wo Menschen, die viel ins Reich Gottes investiert haben, am Darben waren und das gibt es und gab es. Seid aufmerksam im Umgang miteinander, besonders mit denen, die Leitungsverantwortung haben. Und Paulus sagt auch und dem Timotheus, lass dich nicht von jedem Meckerer gegen einen leitenden Mitarbeiter aufbringen. Nur wenn es zwei oder drei Zeugen gibt. Nur wenn da ein paar kommen und sagen, also da war was und wir haben das mit, und das ist nicht in Ordnung. Nur dann. Weil Paulus weiß, das ist offensichtlich keine neuere Erscheinung, keine junge Erscheinung. Die, die Leitungsverantwortung tragen, die stehen hinterm Vergrößerungsglas. Die sieht jeder. Und Paulus sagt dem Timotheus, nicht jeder, der meint, er hätte hier was zu meckern, lass da nicht alles zu. Aber er sagt auch, wenn bei jemand von den Leitenden Fehlverhalten vorliegt, dann weise sie zu Recht vor allen. Vor allen. Damit auch die übrigen Furcht haben. Damit alle merken, hier macht nicht jeder einfach, was er will. Wir bemühen uns hier wirklich nach den Anweisungen Gottes zu leben. Also Paulus sagt dem Timotheus, schütze in gewisser Weise die leitenden Mitarbeiter. Lass nicht jedes Geschwätz über sie zu. Aber dort, wo klar ist, dass Fehlverhalten vorliegt, dort fang nicht an zu mauscheln, sondern dort mach das öffentlich klar und kläre das. Ist vielleicht bei uns der Graubereich so groß, weil wir das auch so, ja, ich habe mit ihm geredet und das haben wir schon wieder geklärt. Bei denen, die Leitungsverantwortung tragen, wenn zutage tritt, da liegt ein Fehlverhalten vor, dann soll Timotheus das öffentlich klären und ermahnen. Und ein letzter Punkt, den kennen viele vom Timotheusbrief. Das wird häufig so ein bisschen locker genommen, wenn Paulus, ich lasse jetzt ein paar Verse aus, aber wenn Paulus dem Timotheus so als, sie haben ja ein sehr intensives, persönliches Verhältnis, und dann schreibt Paulus dem Timotheus, trinke nicht länger nur Wasser, gebrauche auch ein wenig Wein deines Magens und deines häufigen Unwohlseins wegen. Also ich bin mir nicht immer sicher, ob die Leute, die das zitieren, dann auch diesen Zusammenhang, also diesen zweiten Teil kennen. Aber ich möchte auch das etwas generalisieren. Da sagt Paulus dem Timotheus, der als junger Mitarbeiter große Verantwortung trägt in der Gemeinde und dem Paulus Ratschläge gibt, Anweisungen gibt, sagt er, kläre nicht nur den Umgang in der Gemeinde an sich, sondern wenn du das tun willst, wenn du das wirksam tun willst, dann wird es auch darauf ankommen, ob du für dich ganz persönlich die Frage geklärt hast, von wem lass ich mir etwas sagen? Auf wen höre ich? Wer darf mir sagen, du, mir ist aufgefallen, an dem, was du machst, schon lange so machst. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ob das so in Ordnung ist? Auf wen höre ich? Wer darf mir etwas sagen? Es könnte sein, dass Timotheus den Wein nicht trinkt, weil manche Christen das damals nicht getan haben, weil mit dem Wein auch, weil der Wein auch etwas war, was man den Götzen geopfert hat. Und wo der Timotheus für dieses Verhalten sehr gute theologische Gründe hätte anführen können. Und Paulus sagt, du Timotheus, einfach mal unter uns. Es würde dir gut tun, mal einen Tropfen Wein zu trinken. Gesundheitlich, einfach. Wer darf mir etwas sagen? Habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wir können da auf allen Seiten vom Pferd runterfallen. dass wir keine Ruhe mehr finden, weil wir jedem, der uns irgendetwas sagt, sofort Gehör geben. Und das ist kein guter Ratschlag, so zu leben. Man wird die Ruhe nicht finden, wenn man auf jeden hört. Aber könnte es sein, dass wir uns angewöhnt haben, so zu tun, als würden wir auf jeden hören und haben dann auf Durchgang geschaltet, hier rein, da raus. Und das machen wir bei jedem so. Und am Ende hat mir bei Licht besehen niemand mehr etwas zu sagen. Und dann merken das auch die anderen, der will uns da groß was sagen, wie wir miteinander umgehen sollen und hat für sich selber keinen Plan. Wenn es um die Frage geht, wie gehen wir miteinander um, dann macht Paulus dem Timotheus deutlich, das ist ein Thema. Das ist ein Thema für euch als Gemeinde. Ein ganz grundsätzliches. Und dort stellt er die Familienbeziehungen, und zwar die Familienbeziehungen nicht so, wie sie in meiner Erfahrung real sind, sondern Familienbeziehungen zwischen Eltern und Kindern, wie Gott sie gedacht hat, gemacht hat und wie Menschen, die Jesus nachfolgen, die sich an Jesus orientieren, auch die Möglichkeit haben, nicht nur guten Willen zu entfalten, sondern sich in der Nachfolge Jesu auch wieder an diese Ordnung zu erinnern, an den der Familie erfunden und geschenkt hat. Und dass Paulus uns ermutigt, dort wo wir Not sehen, durchaus uns differenziert damit auseinanderzusetzen. Nicht nur in der nächsten Gemeindeversammlung zu sagen, also ich hätte da auch noch was, wo man noch ein paar hundert Euro hingeben könnte. Paulus macht dem Timotheus deutlich, die Not der Witwen ist zuerst eine Herausforderung an die Familien. Und dann gibt es noch Witwen, die da durchs Netz fallen. Und um die soll sich die Gemeinde kümmern. Aber um die kann sich die Gemeinde nicht kümmern, wenn sie sich um jedes und alles kümmern muss. Und mit denen, die Leitungsverantwortung tragen, Timotheus, pass auf, dass nicht jede kritische Idee zum Thema wird. Aber dort, wo ein leitender Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, dort lass den Teppich auf dem Boden und kehr nichts drunter, sondern kläre das öffentlich. Persönlich sagt er ihm, Timotheus, guck danach, dass du auch das hörst, was ich dir als dein väterlicher Freund sag. Vielleicht will er uns damit zeigen, kläre für dich, wer dir etwas sagen darf, auch wenn du hören willst. Vielleicht ist es dann auch umgekehrt einfacher, wenn ich mir klar gemacht habe, nicht jeder ist der, dem ich etwas zu sagen habe. Manche Dinge, auch in der Gemeinde, gehen mich vielleicht nichts an. Und gibt es andere, die da etwas zu sagen haben? Ein Thema, das mich viel gekostet hat diese Woche, immer noch dran bin, sicher vieles nicht verstanden habe, aber so ein paar Linien sind für mich heller geworden, herausfordernd geworden. Und ich wünsche mir, ich wollte euch das einfach mal weitersagen zum Weiterdenken. Wie gehen wir miteinander um? Wir werden jetzt miteinander Lieder singen, Gott loben. Und ich möchte euch einfach einladen. Ich habe die Bärbel und den Steffen gebeten, einfach hinten an der Ausgangstür zu stehen, als Angebot, als Einladung. Wenn jemand von euch jetzt beim Zuhören, beim Nachdenken gedacht hat, ich will vielleicht einfach mal, dass jemand für mich betet oder mich segnet, dann dürft ihr euch einfach die Freiheit nehmen, jetzt während dem Lobpreis nach hinten zu gehen. Bärbel und Steffen werden hinten im Bereich der Ausgangstür stehen und dort auf euch hören und gegebenenfalls für euch beten, euch segnen. Und wir werden jetzt miteinander Gott loben in Liedern.